Willkommen beim Retina-Cast.
Hallo, herzlich willkommen zu Retina-Cast. Wir sind der neue Serien-Podcast. Wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal hin, quatschen über Serien, die wir gut finden oder vielleicht der eine oder andere auch nicht gut findet. Ist uns in dem Sinne egal. Wir wollen euch einfach ein paar neue Serien empfehlen. Heute trägt der Podcast ein bisschen den Untertitel Podcast of Ice and Fire oder Fire and Ice, egal wie rum.
Ice and Fire,
genau.
Das ist sogar wichtig.
Weil zuerst kommt der Winter und dann...
Winter's coming.
Ja, genau. Der dauert auch Jahrzehnte und vielleicht weiß der eine oder andere dann auch schon, worum es geht. Heute soll es um Games of Thrones gehen. Aber erstmal zu Retina-Cast und wer hier dabei ist, wird immer ein bisschen eine wechselnde Mannschaft sein. Heute haben wir dabei Flydi.
Hi.
Jan.
Hallo.
Marcel.
Hallo.
Und den Chef.
Hallo, hallo.
Ab und zu sitzen ja auch noch Leute nebenbei rum. Also wenn hier im Hintergrund irgendwelche Stimmen sind. Wir sitzen hier in einem, ich würde nicht sagen Studio, aber in einem großen Raum, in dem auch ziemlich viel anderes passiert. Meistens ist es eine Art Hackerspace in Stuttgart. Und wer da mal auch vorbeigucken will, gerne herzlich eingeladen, checkspace.de. Und aus diesen Räumlichkeiten werden wir öfter senden. Flydi, worum geht's bei RetinaCast?
Um Serien.
Um Serien?
Ja, mir ist in der letzten Zeit des Öfteren mal aufgefallen, dass es epische Diskussionen über Serien gibt und dass die eigentlich immer ganz interessant sind und immer so ein bisschen ausarten. Und ich habe gedacht, das Ganze könnte man ja vielleicht mal aufzeichnen und als Podcast veröffentlichen. Dann haben die anderen auch was davon.
Genau, wir machen auch noch andere Podcasts zusammen, unter anderem Radtux und Binärgewitter. Und da kam auch dann immer mal so eingeschlichen irgendwie noch eine Seriendiskussion am Ende.
Genau.
Und deswegen jetzt dieses neue Format. Also heute, ihr habt gehört, sind die Leute dabei. Flydi, du wirst wahrscheinlich regelmäßig dabei sein.
Ich gehe davon aus.
Genau, wen wir hier noch öfter hören werden, das wird dann immer so ein bisschen wechseln.
Ja. Ihr zahlt halt so schlecht, das ist das Hauptproblem.
Tja, genau, deswegen ist der Chef nicht immer dabei.
Tja,
den können wir uns nicht leisten.
Um auf den Namen zurückzukommen, das Ganze ist eigentlich entstanden aus der Retina-Mailingliste, auf der wir uns alle befinden und über Serien und Filme diskutieren. Haben wir gedacht, könnten wir das Ganze, was wir da jetzt auf der Mailingliste machen, ja auch mal hier in den Äther tragen. Und dann hatten wir auch schon einen Namen.
Ja, genau. Und deswegen hört ihr jetzt auch die erste Ausgabe davon. Das ist länger natürlich angelegt. Und um natürlich zu erklären, worum geht's hier in den Serien, wir versuchen so ein bisschen die Charaktere immer zu erklären, wir versuchen die Story natürlich zu erklären, deswegen mussten wir uns auch überlegen, wie machen wir es eigentlich mit Spoilern. Also das ist, Spoiler bedeutet, dass wir irgendwas erzählen, was der Hörer, der jetzt die Serie noch nie gesehen hat, vielleicht nicht wissen kann oder indem wir ihm irgendwas vorwegnehmen. Das müssen wir natürlich ein bisschen, um so eine Story zu erklären.
Ja.
Also wir können nicht davon ausgehen, okay, ihr habt noch nie eine Folge gesehen und wir versuchen euch zu erklären, was da drin passiert, ohne irgendwas aus der Serie zu nennen. Das geht dummerweise nicht.
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, naja, so ein bisschen was müssen wir ja erzählen.
Ja, also wir haben da auch so ein bisschen drüber diskutiert und sind dann irgendwie so zu dem Schluss gekommen, dass wir versuchen, das so ethisch wie möglich zu machen, dass wir einem den Spaß an der Serie nicht verderben und dass wir halt so gucken, dass wir so viel wie möglich uns nur auf Dinge beziehen, die zum Beispiel ganz früh am Anfang der Serie passieren, sodass man die Sachen, die später kommt, einfach dann genießen kann.
Genau. So die erste Folge tendenziell,
ja, würde ich sagen. Also tendenziell die erste Folge oder irgendwie
oder die zweite.
So Szenen, die jetzt nicht für die Handlung wirklich relevant sind, sondern wo man einfach nur sieht, wie jetzt Charaktere miteinander agieren oder so.
Genau.
Ja.
Nicht das Ende. Alle sterben.
Genau.
Ende tot.
Genau. Ja. Also wir versuchen das so zu machen, dass ihr Spaß dabei habt, dass wir Spaß dabei haben und dass ihr natürlich da hinterher denkt, oh, die Serie muss ich gucken oder wenn wir eine Serie verreißen, die muss ich dementsprechend nicht gucken. Was nicht heißt, dass ihr nicht eine andere Meinung haben dürft oder auch haben sollt, wenn ihr die Serie kennt. Es kann natürlich auch sein, dass wir hier über eine Serie reden, die ihr schon ewig lange guckt und ihr habt eine völlig andere Meinung als wir sie haben, dann geht doch einfach auf retinacast.de, das ist unsere Homepage. Da seht ihr nochmal so ein paar Bilder von uns, ein paar Vorstellungen und auch was dann immer als nächstes so geplant ist, immer die nächste Folge. Und da wird es eine Kommentarsektion geben, also schreibt doch einfach mal eure Kommentare rein. Ihr sagt, pff, ihr habt doch überhaupt gar keine Ahnung. Hey, das war die epischste, beste Serie, die ich je gesehen habe und ihr verreist die hier, ihr seid doch Dummbrot oder so. Macht es, ja, egal. Kritik ist immer gut und wir setzen uns dann auch gerne mit euch auseinander. Okay, dann würde ich sagen, wir fangen an mit der ersten Serie, die wir hier vorstellen wollen. Game of Thrones. Und es ist eine Serie, die produziert wurde von HBO. Und vielleicht können wir erstmal ein bisschen was zu HBO sagen, weil das ist ja, den sollte man kennen irgendwie. Das ist ein Fernsehsender und den sollte man kennen.
Das Wichtigste, was man, glaube ich, von HBO wissen muss, ist, dass sie einfach unfassbar viel Geld haben.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt, aber sie waren sehr lange jedenfalls der reichste Sender der Welt. Das ist einer der zwei großen Pay-TV-Sender aus den Vereinigten Staaten. Und
also ein bisschen so wie bei uns Sky heißen sie jetzt.
Ja, nur erfolgreich. Ja, genau. Nur erfolgreich, genau. Ja. Also im Prinzip Sky nur in gut und erfolgreich.
Ja, und mit dem Unterschied, dass sie ihre eigenen Sachen produzieren, was ja Sky, soweit ich weiß, nicht macht.
Genau. Die produzieren Filme, sie produzieren Serien und das dummerweise auch noch saugut.
Ja, richtig.
Also ich glaube, es gibt keinen Sender, der mehr Awards für seine Serien gewonnen hat als HBO.
Ja, und was mir auch so immer so ein bisschen bei HBO-Serien auffällt, die sind meistens nicht jugendfrei. Also da wird immer geflucht, was im amerikanischen Fernsehen ja total eigentlich nicht der Fall ist.
Genau, normalerweise wird es weggepiept werden.
Ja, genau. Also es wird geflucht, Brüste, Ärsche,
genau, das geht, weil
Dinge, die man normalerweise nicht im öffentlichen amerikanischen Fernsehen zeigen darf.
Genau, die sind da ja immer ein bisschen prüde, also da darf man ja keine Brüste zeigen oder sonst was. Das geht im Free-TV da nicht, was bei uns jetzt kein Problem wäre. Ja, das müsste nicht gleich verpixelt werden oder so. Die sind da ja immer ein bisschen vorsichtig. Fuck darf man auch nicht so oft sagen. Das ist bei HBO-Serien alles außer Kraft gesetzt. Die können da machen, was sie wollen. Es liegt halt daran, dass es ein Pay-TV-Sender ist. Mhm. Das heißt also, da dann wahrscheinlich festgestellt ist, okay, der ist so und so alt und wir können das denen allen zumuten. Und ja, also Serien und HBO, das ist einfach schon mal von vornherein episch. Und eine dieser tollen neuen Serien ist halt Game of Thrones.
Genau.
Ja, was kann man dazu sagen? Aber wann hat es angefangen? Worum geht's? Oder fangen wir erstmal, wann haben Sie damit angefangen?
Auszustrahlen oder zu produzieren?
Oder zu produzieren?
Produzieren weiß ich nicht, die Ausstrahlung ist, soweit ich weiß, April 2011 losgegangen.
Also noch relativ frisch?
Ganz frisch. Ganz frisch. Die erste Staffel hat gerade erst vor ein paar Wochen geendet.
Aber es ist schon angekündigt, dass es eine zweite Staffel geben wird.
Genau.
Und in Produktion war das Ganze natürlich wesentlich länger. Also ich erinnere mich noch so vor zweieinhalb, vielleicht sogar drei Jahren, da gerüchtete es schon ganz heftig, wer denn jetzt im Cast von Game of Thrones sein würde. Ja, also Game of Thrones ist jetzt ja keine, wie sagen, genuine Eigenerfindung von HBO, sondern das geht zurück auf eine Buchreihe, die gibt es schon länger. Ich glaube 96 kam der erste Teil raus. Und man konnte die Diskussion so, die sich offenbar im Hause HBO abgespielt hat, so wen wollen wir denn jetzt für welchen Charakter haben, welchen Schauspieler, den konnte man eigentlich mehr oder weniger live im Internet mitverfolgen und jetzt so das Ergebnis, ja,
daraus. Dann lass uns doch mal kurz auf diese Vorlage eingehen. Also das ist, wie sagt man, so eine Fantasy Saga oder ein ganzes Universum quasi geschaffen und das ist ein Buch von
George R. R. Martin heißt der Gute.
Okay.
Und heißt A Song of Ice and Fire. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Genau.
Das ist das erste Buch.
Ist der Name der gesamten Serie. Jedes Buch hat einen Namen für sich, aber die gesamte Serie heißt halt A Song of Ice and Fire.
Mhm. Außer die Serie im Fernsehen, die heißt halt
Game of Thrones
benannt nach dem ersten Buch. Ja.
Genau.
Das müssten sie dann wechseln beim zweiten Buch. Also es gibt
eigentlich ja.
Das heißt also, die zweite Staffel müsste nach dem zweiten Buch heißen.
Nee, die zweite Staffel wird auch Game of Thrones.
Ah, schade. Ja. Aber das zweite Buch heißt wie? Also wie
Clash es gibt of jetzt Kings.
Genau. Clash of Kings. Ja. Clash of Kings. Es gibt jetzt wie viele Bücher davon?
Es gibt aktuell vier Taschenbücher und eins wie nennt man das?
Hardcover.
Hardcover, genau. Und zwei weitere sind geplant.
Gut.
Also insgesamt 7.
Also so wie Harry Potter.
Was aber interessanterweise nicht heißt, dass es auch tatsächlich 7 Staffeln geben wird. Ja. Das war jetzt eine der jüngsten Meldungen, die ich gelesen habe. Also HBO scheint wohl ganz angetan zu sein davon, wie die Serie bei den Fans angekommen ist und auch wie die kritische, die Rezeption der Kritiker war. Und jetzt haben sie schon sowas gesagt wie, also sie fühlen sich jetzt ja nicht an die ein Band pro Staffel gebunden. Sie könnten sich auch vorstellen, das länger zu machen.
Ja.
Ja, mal schauen, was draus wird.
Also wenn man das Diskussionspanel auf der Comic-Con gesehen hat, beziehungsweise die Aufzeichnung davon, da wurde dann halt auch drüber diskutiert, wie es denn mit der dritten Staffel aussieht. Und da haben sie halt auch gemeint, dass das dritte Buch eigentlich zu lang ist, um das in eine Staffel zu packen, dass sie sich auch vorstellen können, da 2 Staffeln draus zu machen.
Genau, der J.R.R. Martin klingt irgendwie wie Tolkien, ne?
Naja, ich glaube,
deswegen hat
das. Das hat er schon bewusst gemacht mit diesen 2 R's mit den Initialien im Namen. Das ist nicht ganz zufällig, würde ich mal vermuten.
Ich meine, so ein bisschen Ähnlichkeiten gibt es ja auch. Also, es ist so auch so ein mythisches Land. Es gibt sogar Charaktere, die sehen genauso aus wie in der Verfilmung. Ja. hat jetzt aber damit natürlich nicht unbedingt was zu tun. Aber der Herr hat gedacht, er schreibt auch mal sowas und ist damit auch sehr erfolgreich gewesen. Also die Bücher sind in den USA eingeschlagen wie eine Bombe damals. Wie gesagt, ist ja schon, was haben wir gesagt, Anfang der 90er oder sowas?
Mitte der 90er.
Gab es das erste Buch. Es sind noch nicht alle veröffentlicht. Also wer weiß, wie viele er noch schreibt. Aber so jung ist der Herr auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie alt ist der? Der ist 48 geboren. Also, naja, mal gucken.
Na, geht.
Ja.
Geht schon.
Was macht er noch? In Deutschland sind die Bücher indes nicht so bekannt geworden.
Also, ich muss sagen, ich kenne die Bücher tatsächlich auch erst, seit die Serie angelaufen ist. Mir ist dann später aufgefallen, dass mir eine Bekannte von mir die Bücher mal empfohlen hatte. Ich aber nie dazu gekommen bin, mir tatsächlich mal anzugucken. Hm.
Genau, also es gibt eine deutsche Übersetzung davon. Man kann die sich auch ganz normal im Buchhandel kaufen. Es gibt jetzt extra zur Fernsehserie, werden die nochmal neu aufgelegt mit neuem Cover und mit einer angepassten Übersetzung.
Also gibt es die dann auch endlich ein Band pro Originalbuch oder nee, haben sie es wieder gesplittet, um zweimal
abzukassieren?
Ja, das ich weiß jetzt nicht so ausdrücken, aber darauf läuft es wohl hinaus.
Ja.
Das weiß ich nicht, aber hier sieht es so aus, als wären die immer noch geteilt.
Ja,
keine Ahnung.
Genau, also ich glaube, wir sollten das auch mal anmerken, wenn wir hier von Serien oder von den Büchern dazu reden, dann beziehen wir uns hier auf die englischen Originale, nicht auf irgendwie Übersetzungen oder Synchronisationen oder sonst irgendwas. Wir gucken da eigentlich auch immer alle die Originale an, oder?
Genau. Ja, Game of Thrones läuft doch noch gar nicht in Deutschland. Es wird jetzt Ende des Jahres auf irgendeinem Pay-TV-Sender rauskommen, ich weiß nicht,
TNT-Serien heißt das, ja. Das kann man so in digitalen Kabelnetzen, glaube ich, abonnieren, aber
so mit Sky oder sowas zusammen.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die was mit Sky zu tun haben, aber
also, ich habe das im Rahmen von einem Sky-Abo gibt es das dabei in Baden-Württemberg gibt es auch so ein kleineres Pay-TV-Angebot über
Kabel-BW,
da ist der auch drin.
Okay. Also dann fragt, wenn ihr diese Serie jetzt sehen wollt oder wie auch immer, dann in der deutschen Übersetzung, dann müsst ihr mal fragen, wie das mit diesem Sender aussieht. Wird immer mal wieder Sendungen geben, die wir vorstellen, die es leider nur im Pay-TV gibt, weil sie einfach so gut sind und trotzdem irgendwie auf einem schlechten Sendeplatz laufen. Also das sehen wir leider mit vielen Serien, die einfach gut sind, so egal, ob das jetzt, weiß ich nicht, Veronica Mars ist oder so, lief damals im ZDF auch auf einem total blöden Sendeplatz. Ja,
zum Beispiel auch eine andere HBO-Produktion, The Sopranos, wurde in Deutschland dann irgendwie auch nur, keine Ahnung, um 11 abends irgendwann ausgestrahlt. Das hat dann auch kaum jemand geguckt und dann auch nur irgendwie, ich glaube, auf RTL 2 oder so. Also auch irgendwie Sender, die man nicht unbedingt dauernd guckt.
Das ist ja auch so ein bisschen die Tragik im deutschen Fernsehen, dass man sich auch nicht darauf verlassen kann, dass eine Serie tatsächlich länger als 3 Folgen ausgestrahlt wird.
Ja, richtig.
Und ob nicht der Sendeplatz dann noch schlimmer wird.
Ja, genau.
Aber man kann natürlich auch die DVDs kaufen. Die werden sicher auch irgendwann in naher Zukunft rauskommen.
Man kann die schon bei Amazon.com vorbestellen in den USA halt.
Okay. Ja. Gut, dann vielleicht mal zum Inhalt. Worum geht's eigentlich bei Game of Thrones? Also wir haben gesagt, es basiert auf so einer Fantasy-Welt, die sich der Herr Martin ausgedacht hat. Worum geht's?
Es geht um das Spiel der, was ist das Plural von Thron?
Tröne, Thronen.
Throns?
Es geht darum.
Oh, ich glaube, es gibt keinen.
Oder? Wie Throne. In einer Throne?
Mhm. Es gibt einen.
Es gibt einen Thron, aber viele Leute, die auf dem Thron sitzen wollen. Es geht eben um diese Fantasy-Welt. Wie hieß sie? Westeros, glaube ich. Mhm. Die hat die besondere Eigenschaft zum Beispiel, dass die Jahreszeiten sehr lange dauern. Also der Sommer kann mehrere Jahrzehnte dauern. Und wenn der Winter kommt, dann dauert er auch gerne sehr, sehr lange. Mhm. Und ist sehr, sehr tödlich für alle Beteiligten. Und
eine Nacht kann auch ganz lange dauern.
Und der Winter ist dann meistens auch verbunden mit Dunkelheit.
Und bösen Dingen, die passieren.
Genau, und bösen übernatürlichen Dingen, die plötzlich kommen. Und genau in dieser Zeit spielt auch das Buch. Also der Winter kommt so langsam, man weiß, er kommt. Und wenn er kommt, dann kommen auch die White Walkers aus dem Norden. Vor denen die Leute, die in Westeros leben, haben eben eine Mauer gebaut, The Wall, die sie davor schützt vor den übernatürlichen bösen Dingen im Norden, und die kommen dann im Winter über die Mauer.
Beziehungsweise vor den mystischen Dingen, die tatsächlich eigentlich auch in den Büchern und in der Serie immer nur so ein bisschen subtil angesprochen werden. Okay, am Anfang und am Ende so ein bisschen mehr, aber so dazwischen dreht sich es eigentlich im Gegensatz zu anderen Fantasy-Serien oder Fantasy-Geschichten viel mehr um die Menschen, die in dieser Welt leben, und weniger um das Übernatürliche und Zauber und Drachen und sonst irgendwas.
Genau, ja. Das ist sozusagen immer die Bedrohung, die so im Hintergrund herrscht und ein bisschen mehr Drama sozusagen für Drama sorgt, dass alles noch viel wichtiger ist, weil die Bedrohung einfach am Horizont wartet.
Also die Bedrohung sind diese, wie heißen sie?
White Walker.
Die White Walker.
Wobei für die Leute an sich ist die Bedrohung sehr, sehr diffus. Also ja, auch so. Diese White Walker werden halt in der Serie recht am Anfang eingefügt.
Ja, also ist tatsächlich in den Büchern auch so. Ja,
als Zombies oder
und
so.
Und die wissen halt, man weiß, man kennt Geschichten, aber die sind schon so alt, dass sie nicht mehr wahr sind. Und man weiß, wenn der Winter kommt, ist es irgendwie schlecht. Aber darüber hinaus weiß man auch nichts.
Ja.
Weiß man auch nichts Genaues.
Genau, und das ist halt auch tatsächlich so, dass es da so, wie nennt man das, so eine Gilde gibt, die quasi diese Wand bewacht und da dafür sorgt, dass das Böse draußen bleibt. Aber die werden dann so von der grundlegenden Gesellschaft, die da in den sieben Königreichen vorherrscht, eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen, weil ja die, also es ist dann auch so teilweise eine Strafe für irgendwelche Diebe und Vergewaltiger dann, dass die dann an der Mauer dienen müssen und so weiter. Die werden dann auch so ein bisschen als Abschaum angesehen, obwohl die eigentlich ja die Aufgabe haben, da die sieben Königreiche zu beschützen.
Diebe, Vergewaltiger und Bastarde,
ja. Ja, unter anderem.
Genau. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, sieben Königreiche.
Genau.
Also das heißt, es ist zwar ein Thron, aber es gibt sieben Königreiche.
Genau, es gibt quasi einen König, der über diese sieben Königreiche herrscht, und dann gibt es immer im Norden, Süden, Osten, Westen, gibt es da noch...
Was sind doch dann keine Könige? Er ist der Metakönig.
Sie werden auch die Lords, also sie lassen sich auch mit Lord ansprechen.
Genau, ja. Genau.
Die werden, dieses Your Grace, also eure Hoheit, das ist dann tatsächlich dem
der oberste König dann.
Dem Chefkönig vorbehalten.
Da gibt es auch diese, wie heißt das auf Deutsch, diese Wards, Ward of the South, Ward of the North.
Also wahrscheinlich Beschützer des
genau.
Wird das wahrscheinlich übersetzt. Die versuchen natürlich auch alle irgendwie die Dominanz über diese Königreiche zu erlangen, indem sie eben sich auf diesen Thron platzieren.
Genau.
Ich weiß nicht, ich glaube, nee, wir spoilern jetzt lieber nicht.
Ja, es geht um Game of Thrones, natürlich alle wollen irgendwie diesen
Thron.
Den, ja, genau, alle wollen König werden.
Ja, nicht unbedingt alle, sondern alle spielen mehr oder weniger so ihre Rolle in dem Gefüge der Macht. Und es gibt halt welche, die wollen den Thron, es gibt welche, die wollen den eigentlich überhaupt nicht, fühlen sich aber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es irgendwie beim Guten bleibt und dass die Bösen nicht den Thron übernehmen und ja.
Ja. Können wir mal kurz erklären, was für sieben Königreiche es da gibt und wer da jeweils die vorherrschende Person ist oder die vorherrschenden Persönlichkeiten? Also wir haben jetzt schon gesagt, da wo die Wall ist, da ist halt das Winterland oder wie heißt es?
Es gibt den Norden.
Also die Wall ist quasi
die Grenze der
sieben Königreiche zum Norden hin.
Genau, aber das nördlichste Königreich, der Herrscher dort ist Boromir.
kann jetzt nicht sein, ich glaube, da verwechselst du was. Ja,
nee, der Schauspieler, der den spielt, also in Wirklichkeit handelt es sich um Eddard Stark, der vom Geschlecht der Starks ist, wie sein Name schon sagt. Und der ist quasi der Ward of the North, also der Herrscher des Nordens in dem Königreich.
Mhm. Also genau. Der ist da der Lord.
Genau.
Und er wird gespielt von dem, der auch in Herr der Ringe
Boromir. Mir fällt sein Name gerade nicht ein. Irgendwas genau, das Schloss auf die oder ja doch, das Schloss heißt so. Das Schloss, auf dem der herrscht und wo die ganze Familie am Anfang der Serie lebt, nennt sich Winterfell. Fand ich auch gut, so in der englischen Serie oder beziehungsweise englischsprachigen Serie dann so deutsche Bezeichnung. Sean Bean heißt er.
Sean Bean.
Ja.
Ja gut, weil es genau. Nordisch ist, ne?
Ja,
also
genau.
Es muss ja nicht Deutsch sein, es ist halt Germanisch irgendwie, ja. Nordisch, und deswegen hat man das wahrscheinlich so getauft, ja.
Ja, also Wappentier von Winterfell ist der Direwolf. Das ist so ein längst ausgestorbener Wolf, also eine Wolfsart, die so groß wird wie Ponys. Spielt dann später in der Serie auch so eine Rolle. Können wir vielleicht nachher mal drauf eingehen?
Ja, wenn wir den Spoiler-Galore-Teil machen, dann
können genau, wir da können wir ein bisschen spoilern.
Okay, der hat natürlich auch eine Frau, hat mehrere Kinder.
Bastard. Er hat fünf Kinder und einen Bastardsohn.
Das heißt also ein unehelicher.
Ein uneheliches Kind mit einer anderen Frau.
Genau, ja. Der Jon Snow heißt er.
Genau, ja. Also Snow auch nur, weil er so ein Bastard of the North, also der hat dann quasi Snow als Nachnamen, weil er halt im Endeffekt kein
ich das Bastard, Stark ist.
Kein Stark, Stark sein darf, genau. Ja.
Genau. Der darf halt einfach kein Stark sein, weil er nicht von reinem königlichen Geschlecht ist und so. Mhm.
Ja. Dann gibt es da ja eine hübsche Tochter, eine Tochter, die lieber eine Kriegerin werden will, einen Jungen, der ziemlich viel rumklettert und auch noch mehrere andere Charaktere. Mhm. Das nächste Haus, weiß nicht, was wer herrscht über das nächste Königreich, weiß nicht, was da angrenzt.
Geografisch.
Also man sieht auch in dem nicht, was ist in dem Intro von Game of Thrones, das also der
sehr
Serie.
Episch ist, ja.
Genau, also sieht aber ein bisschen Steampunk-mäßig aus irgendwie.
Ich finde das Ziel aber tatsächlich echt gut.
Ja. Ja. Da sieht man, ist es schön lang auch, man sieht so richtig die Königreiche nach und nach. Wir haben es jetzt gerade nicht vorliegen irgendwie. Vielleicht kann ja mal jemand in der Zwischenzeit noch nachrecherchieren. Und man sieht halt die ganzen Königreiche, auch die Namen zu den Königreichen, die alle verbunden sind mit einer langen Straße.
Genau,
der
King's Road.
King's Road, genau, ja. Königsstraße, wie auch immer. Mhm. Ja, wo man die halt alle bereisen kann. Ich glaube, daneben ab gibt es nicht viel, zumindest sieht man nichts, ob es noch andere Straßen gibt.
Man muss halt auch dazu sagen, das war jetzt nur die erste Staffel und die spielt dementsprechend auch nur in einzelnen Teilen der Königreiche. Die werden da auch in den Büchern noch nicht so genau beschrieben. Es wird erwähnt, dass es die gibt. Aber die Handlung findet eigentlich zum Großteil in vier bis fünf Teilen dieser Welt statt.
Okay, das ist im Buch auch tatsächlich genauso.
Genau.
Das könnten wir vielleicht noch ganz kurz erzählen, wenn wir jetzt so bei den Positionen sind. Also was sie in der Serie auch übernommen haben aus den Büchern, das sind diese POV, also diese Point of Views. Mhm. Man folgt praktisch immer in jedem Kapitel oder in jeder Einstellung in der Szene, in der Serie einem Hauptcharakter. Das ist dann in der ersten Folge eben besagtem Eddard Stark.
Ja.
Und so wechselt das dann durch die Lokationen in der Serie. Und man schaut so jemandem eben über die Schultern, was ein ganz guter Effekt ist. Und natürlich verraten sie einem auch nicht, was gerade parallel noch woanders passieren könnte. Und das ist eine ganz schöne Dramaturgie, finde ich. Gute Entscheidung, dass sie das tatsächlich übernommen haben.
Ja, genau. Und also was sie auch gut übernommen haben, sind so die Details, mit denen die Welt in den Büchern beschrieben ist. Also das haben sie auch versucht, visuell relativ gut umzusetzen.
Wir könnten ja einfach jetzt mal kurz weitermachen mit den verschiedenen Familien und den Königreichen, bevor wir ganz abschweifen.
Genau, wir könnten ja mal weitermachen.
Eine Sache nur, sie haben sich sehr, sehr stark an der Literatur, also an der Buchvorlage orientiert.
So gut das nun mal, also komprimiert halt auf 10 Stunden oder wie lang die Serie jetzt halt ist, möglich ist. Ja, also die Bücher sind extrem umfangreich. Wir hatten es ja kurz angesprochen, dass sie im Deutschen gesplittet wurden. Also man kann das natürlich nicht in all dem Detailreichtum sagen, aber im Großen und Ganzen.
Aber es ist nicht so wie bei manchen Serien, wo es halt eine Literaturvorlage gibt, aber die machen irgendwie.
Nein, also
sie spielen nur in dem Universum, aber irgendwie ist die Story eine ganz andere. Hier ist es so, dass sie sich tatsächlich richtig an der
Vorlage
orientieren.
Ja, genau.
Was ich auch sehr gut finde, weil die Geschichte, die in den Büchern erzählt wird, ist einfach schon ziemlich grandios und auch in sich geschlossen. Und also ich fände es schade, wenn man die Geschichte ruiniert, wie es bei anderen Serien passiert ist.
Okay, dann jetzt zurück zu den Häusern.
machen wir weiter mit der anderen Familie, die, glaube ich, die meiste Screentime auch bekommt, die Familie Lannister.
Genau.
Das ist die Familie, die hauptsächlich charakterisiert wird als sehr reich.
Also sehr reich in Form von die reichste Familie in den sieben Königreichen. Genau. Die genau, auch die, unter anderem den König sponsoren.
Aber die Königreiche sind nicht gleich dem unbedingt mit den Häusern, die es gibt.
Nee, also
das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen. Also wenn du jetzt sagst, es gibt das Haus Lannister, heißt es nicht, dass es auch ein Königreich gibt, was die oder einen Teil der sieben Königreiche oder was die beherrschen.
Also da gibt es auch immer wieder so, oder gab es auch in der Vergangenheit der Geschichte immer wieder so Machtverschiebungen, wo dann die Gebiete im Endeffekt wieder zwischen Herrschern hin und her gereicht wurden oder erobert wurden.
Die sind auch alle untereinander irgendwie verwandt, verwitwet,
Also da gibt es auch extrem...
Getötet.
Ja, so. Genau, da gibt es auch sehr viele Verzweigungen, dass die ganzen Charaktere sich mehr oder weniger zum Teil gegenseitig kennen, miteinander verwandt sind, miteinander verschwägert sind und so weiter. Das ist am Anfang, wenn man die Serie anfängt zu gucken, so ein bisschen verwirrend, weckt aber auch die Neugier, dass man mehr dazu erfahren will.
Okay, ja. House Lannister.
Die leben in King's Landing, oder?
Aber ich glaube, also der Familien, also der Patriarch der Familie, dessen Vornamen ich gerade vergessen habe, das ist auch der Lord of Casterly Rock. Also ich denke mal, dass ihm trotzdem dieser Teil des Landes noch gehört, aber hauptsächlich gehört ihm eigentlich fast alles, weil er nämlich so der Bill Gates der sieben Königreiche ist und einfach alle bei ihm Schulden haben, zum Beispiel auch der König selbst, weshalb er eigentlich sehr viel Macht besitzt.
Okay, und wer ist noch in diesem Haus wichtig?
Seine Tochter ist es, glaube ich.
Cersei?
Die verheiratet ist mit dem König.
Genau, okay. Also das ist quasi die zweite Frau des Königs.
Die zweite Frau.
Ja, die erste Frau war die Schwester von Eddard Stark. Da merkt man dann schon, die sind halt alle irgendwie miteinander in Kontakt auf die eine oder andere Weise.
Okay.
Genau, dann gibt es noch den Zwillingsbruder der Königin, Jamie. Die haben dann noch einen kleinen Bruder, der auch kleinwüchsig ist. Der heißt
Tyrion,
genau. Gibt es dann sonst noch interessante?
Joffrey.
Der Sohn der Königin?
Der Sohn der Königin.
Oder einer der Söhne?
Einer der Söhne der Königin.
Ja, der Älteste, der quasi dann...
Der relevante Sohn.
Der relevante Sohn wird.
Der Arsch.
Der ist unsympathisch.
Komplett unsympathisch.
Ja, da gibt es auch gerade schon in der ersten Folge eine großartige Szene, wo er von Tyrion geohrfeigt wird, mehrfach.
Ja.
Da gibt es auf YouTube einen Zusammenschnitt, wo man sich das 10 Minuten lang gucken kann, wie quasi der Kleinwüchsige den Unsympathen ohrfeigt. Das ist sehr großartig.
Es fühlt sich gut an,
Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, ja. Mhm.
Auch schon nach der ersten Szene mit ihm, wo er einfach reinreitet, arrogant, erstmal alle Mädchen auscheckt und dann einfach nur so von unten gefilmt wird, wie er arrogant guckt.
Genau.
Das reicht schon.
Also es ist auch schon in der Serie relativ früh klar, was für Charakterzüge einzelne Personen haben. Teilweise ändern die sich aber über die Serie auch relativ stark. Also, ja.
Ja, also die Serie nimmt wie die Vorlage auch die Charaktere schon sehr, sehr ernst und das ist auf jeden Fall ein gutes Merkmal einer schönen Serie, wenn die Charaktere auch eben die Tiefe haben, die sie haben können und dürfen. Und das ist ganz toll gemacht,
finde ich. Das finde ich vor allem erstaunlich bei der Masse an relevanten Persönlichkeiten, die in der Serie vorkommen, dass man da jeder Persönlichkeit so einen Tiefgang verpasst. Das finde ich echt gut gemacht. Also es wird nicht langweilig. Und ist gleichzeitig noch irgendwie trotzdem sehr komplex genug, dass es einen weiter interessiert.
Also, und das gilt tatsächlich dann auch nicht nur für die Darsteller, die ohnehin ständig im Bild sind. Also wir haben es ja schon ein paar genannt, so Eddard Stark oder so. Aber sogar die Charaktere, von denen ich dachte, die sind hauptsächlich da, um irgendwie ein bisschen Comic Relief reinzubringen, selbst die kriegen dann spätestens bei ihrem zweiten oder dritten Auftritt noch eine Hintergrundgeschichte verpasst, wo man dann auch denkt, oha, da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben, ja.
Sogar die Prostituierte, mit der alle einmal schlafen, bekommt ihre eigene Geschichte.
Ja, tatsächlich. Ist tatsächlich
so. Die mit den roten Haaren.
Die mit den roten Haaren.
Okay. Dann bleiben wir nochmal bei den Häusern. Also wir hatten jetzt Haus Lannister, Haus, da wissen Stark. Wir auch nicht, nee, ja genau, Haus Stark, Haus Baratheon, wie auch immer.
Also das ist immer unser Chef auch schon aufgefallen. Ich glaub,
ja, da sind wir uns, glaube ich, so uneinig wie die Darsteller in der Serie. Das ist mir aufgefallen, dass das Haus Baratheon mal genannt wird und dann gibt es dann auch wieder das Baratheon. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ja. Also kann ja durchaus sein, dass eben damit angedeutet wird, dass die Leute eben aus unterschiedlichen Regionen kommen und die dann der Ansicht sind, dass das unterschiedlich ausgesprochen wird. Wir entscheiden uns jetzt für eins oder jeder nennt, wie er es will. Ja, Haus Baratheon, das klingt jedenfalls schön.
Genau, das ist das Haus des Königs.
Genau.
Also der ist der aktuelle König.
Robert.
Er ist dick und hat einen Bart.
Ja. Wie man sich einen König vorstellt.
Ja, und genau. Eine große Krone.
Ja, gut, tatsächlich sieht man die gar nicht oft, oder?
Ich glaube, er hat selten eine Krone auf. Er hat hauptsächlich, er macht nicht sehr viel administrative Aufgaben, dafür hat er seinen Council.
Ja, genau. Also er trinkt viel.
Er schläft viel.
Er hat es gern mit Frauen.
Nicht mit seiner, sondern mit anderen.
Mit anderen.
Seine Frau hat ja auch andere Probleme.
Genau.
Unter anderem. Wo wir schon beim Thema kaputte Familien werden, die hier auch nicht zu knapp erwähnt werden. Es wird berichtet, dass er früher ein ordentlicher Krieger war, der irgendwie mit einem Kriegshammer umgehen konnte.
Mit dem großen, ja.
Mit dem großen Kriegshammer.
Er zählt auch sehr gerne, aber er scheint auch davon in manchmal, wenn er sozusagen seine Momente hat, in denen er über sich selbst nachdenkt, scheint er auch sehr davon abgestoßen zu sein, wie dick er geworden ist und erinnert sich dann, wie er früher aufs Kriegsfeld, das ist kein deutsches Wort,
Schlachtfeld
gegangen ist und mit seinem Hammer eben Leute verprügelt hat.
Ja, genau. Gut. Er ist tatsächlich auch sehr faul und lebt sehr lasterreich und er macht daraus eigentlich auch kein Geheimnis. Also er sagt halt auch so,
ich bin der König.
Zwischendurch, ich bin jetzt der König, ich möchte jetzt Leute einstellen, die für mich mein Reich regieren und ich möchte eigentlich nur
trinken, essen, schlafen,
mit Huren schlafen und mich betrinken und währenddessen essen.
So, gut, dann das nächste Haus, um das es gerade in den ersten Folgen oder in der ersten Serie noch stark geht. Terra, Targaryen, wie auch immer.
Targaryen. Die Targaryens sind ein interessanter Clan. Die waren früher nämlich mal
die Könige.
Die haben früher mal über die sieben Königreiche geherrscht. Da gab es dann den Mad King, der dann irgendwie alle hat, also irgendwie verrückt geworden ist und alle hat umbringen lassen. Und die Familie wurde daraufhin zum Großteil ausgerottet oder vertrieben.
Bis auf zwei.
Vertrieben,
genau.
Die wurden dann
größtenteils ausgerottet und die Rest vertrieben.
Die wurden dann, ich glaube, in den Westen vertrieben.
Tatsächlich?
Oder was?
Auf jeden Fall,
es war der Osten.
Oder war es der Osten?
Auf jeden Fall sind sie jetzt ein bisschen außer Reichweite, sind über den Teich rüber.
Ja. Genau, die sind über die Narrow Sea geflohen. Und warten da quasi darauf, irgendwie wieder die Macht ergreifen zu können.
Genau, also auch Konfliktpotenzial, es geht darum, jeder will König werden.
Genau, und da gibt es praktisch die beiden Geschwister, Viserys und Daenerys. Viserys ist der große Bruder, der eigentlich seine Schwester nur so als Mittel zum Zweck einsetzen möchte.
Verheiratet sie deswegen auch.
Ja, da gibt es dann auch so eine Szene, wo er dann sagt, ja, und wenn irgendwie der Horselord mit dir schläft und irgendwie seine komplette Armee mit 40.000 Mann und irgendwie deren Pferde, dann musst du das tun.
Ja.
Hauptsache, ich werde wieder König.
Hauptsache, genau. Er wird wieder König.
Auch so unsympathisch.
Ja, also if it's that what it takes, you have to. Ja.
Eine der stilbildenden Szenen in dem Kontext ist ja auch, ich glaube, die allererste, wo man die beiden zusammen sieht.
Ja.
Das ist dann diese Szene vor der besagten Hochzeit und er zieht ihr dann so das Kleid vom Körper und sagt, you have the body of a woman now.
Ja.
Und da kam dann von Flydi, als wir das gemeinsam geschaut haben, das war in der ersten Folge, glaube ich, auch gleich der wichtige Hinweis, das, sag selber.
Dass die in den Büchern, ich glaube, 12 oder 13 Jahre alt ist und dass sie da halt in der Serie ein paar von den Charakteren ein bisschen älter gemacht haben, als sie in der eigentlichen Geschichte ist, weil das sonst nicht mehr so ganz ins Fernsehen gepasst hätte.
Ja, oder also ganz generell nicht vor eine Kamera.
Ja, genau.
Einige der Szenen zumindest, ja. Also sie ist, ich weiß nicht, vielleicht 20 würde ich sie schätzen.
Ja, also irgendwie so weiß nicht, zwischen 18 und Anfang 20, so rum wird sie wahrscheinlich sein.
Volljährig auf jeden Fall.
Volljährig, ja. Muss sie wohl sein für solche Szenen.
Genau.
Genau.
Okay, Das war so.
Also, ja, genau. Und die, da gibt es dann halt noch im Endeffekt wie nennen die sich nochmal? Die Dothrakis?
Genau.
Also die Horselords
sozusagen.
Die Horselords, wie übersetzt man das im Deutschen? Die Pferdekönige.
Könige.
Die da
also Leute, die mit guten Pferden umgehen können,
ja, und die,
beritten sind.
Die auch beritten sind und eigentlich nur mehr oder weniger in Zelten leben, so ein bisschen Nomadentum pflegen und da ist der Khal Drogo.
Kein Englisch können, genau.
Obwohl
sie ja alle, glaube ich, kein Englisch, also eigentlich im Buch, das ist alles.
Ja, im Endeffekt, da gibt es halt diese Gemeinsamsprache der sieben Königreiche und die Dothrakis, die sprechen dann halt was anderes. Interessant finde ich halt tatsächlich, dass die sich da auch eine eigene Fantasiesprache für die Serie ausgedacht haben. Also das kommt in den Büchern so nicht vor.
Was vielleicht noch im Kontext dessen ganz interessant ist, ist, also dieses Volk des Ostens, da hat er sich, glaube ich, ganz tief so den Klischees von vorhandenen Völkern auf der Erde bedient. Also die wirken so ein bisschen wie so ein Crossover aus Mongolen und irgendwie der tiefarabischen Welt. Ja, oder also,
wer mal so die Reisegeschichten von Karl May gelesen hat, da findet man so ein paar Parallelen.
Ja. So. Am besten den Karl May Genghis Khan Crossover, dann hat man ungefähr genau. So ein halbwegs passables Bild, wie also die so dargestellt werden.
Sehr kriegerisch, sehr blutrünstig.
Ein paar Klingonen waren vielleicht auch noch beteiligt.
Ja, also da ist mir auch irgendwie ein Szene aus Star Trek ein bisschen bekannt vorgekommen, als Daenerys so ein Pferd geschenkt bekommt und dann so nachfragt, wie sage ich denn jetzt auf Dothraki Danke? Und der meint halt nur so, ja, in Dothraki gibt es kein Wort für Danke. Das sagt auch schon viel über den Charakter der Leute aus.
Ja. Sehr richtig.
Gibt es noch ein wichtiges Haus?
Ich glaube, die wirklich wichtigen haben wir damit abgedeckt. Es gibt noch eine Handvoll andere, aber die sind dann meistens Nebencharaktere.
Also es gibt dann so noch so ein bisschen die Leute, die quasi Castle Black an The Wall managen,
genau,
so die Ausbilder und so weiter, aber die haben eigentlich keine so großen Rollen.
Die sind sozusagen ihr eigenes Haus, aber eins, das eben in diesem ganzen Spiel der Macht eigentlich keine Rolle spielt, weil die nur mit...
Genau.
Mit der Wall beschäftigt.
Ja, genau. Also da gibt es dann halt tatsächlich auch so ein paar Ritter. Also die sind tatsächlich Ritter und sind eigentlich auch Adlige, aber die müssen halt an der Wall dann dienen, weil die wurden, als da der Machtwechsel vom früheren König stattgefunden hat, wurden die dann halt dazu verdammt, entweder vertrieben zu werden oder an der Wall halt zu dienen.
Ja, und das ist jetzt natürlich alles so aus Sicht eben im Juli 2011. Ich habe jetzt ja mal ein bisschen vorgeschmökert in den Büchern, weil ich halt, nachdem ich die Serie durch habe, wissen wollte, wie es weitergeht. Ja. Und da zeichnet sich dann halt ab, dass auch andere, vielleicht bisher nur erwähnte Häuser und Charaktere plötzlich dann auch eine Rolle spielen. Also wenn ihr jetzt gerade den Podcast im Juni 2016 hört, dann seht es uns nach, dass wir die vielleicht wichtigsten Personen nicht genannt haben. Tatsächlich gibt es die halt.
Es sind ja auch zwei Bücher noch nicht draus.
Ja, genau.
Wir haben, wie gesagt, bisher auch alle nur die erste Staffel gesehen und einen Teil der Bücher gelesen. Ja.
Okay, dann vielleicht nochmal zu den sieben Königreichen. Also wir haben gesagt, Winterfell ist gerade in der ersten Staffel sehr bekannt und dann noch King's Landing, da wo der König wohnt quasi.
Genau,
das sind also so die Hauptpunkte,
also
zusammen mit dem, da wo Drago und die Verbannten und so wohnen.
Genau, also eigentlich gibt es am Anfang der Staffel zwei Ausgangspunkte, in der die Geschichte beginnt, sich zu entwickeln. Das eine ist Winterfell. Von da aus gehen dann einzelne Charaktere ihre eigenen Wege. Und dann gibt es noch im Osten bei den Dothrakis diese Parallelhandlung dazu. Auch interessant, es gibt sehr viele parallele Handlungsstränge, die so nebenher abgehandelt werden.
Die vor allem teilweise auch über mehrere Folgen hinweg fast im Hintergrund gehalten werden und dann plötzlich wieder zurückkommen.
Die kreuzen sich dann halt zwischendurch auch wieder. Genau. Das ist alles echt interessant gemacht. Ja.
Was halten wir denn jetzt von der Serie? Jan? Wie findest du
also die Serie? Ich hab heute Morgen wieder jemand davon erzählt und ich habe doch tatsächlich den Superlativ benutzt, dass wir eine der besten Fantasy-Serien ever halten. Bis jetzt. Das hat einmal damit zu tun, dass ich jetzt, es gibt so in den letzten Jahren vermehrt so auch einigermaßen gut gemachte Fantasy-Serien, also
Legend
gut
of gemacht. The Seeker gibt es zum Beispiel,
genau.
Merlin.
Genau, die sind einigermaßen gut gemacht, also im Unterschied zu Sachen wie früher
Xena
und lustig, genau, das schlagen wir jetzt auch gerade auf der Zunge. Ja,
das ist auch eigentlich die Serie, die einem da so ein bisschen einfällt.
Genau,
so.
Und wenn man da die ganzen Sachen mal als Referenz herzieht, sind die gerade ersteren genannten, also Xena und Herkules, die sind nicht gut gemacht, die sind vielleicht so, naja, für die Verzweifelten, die gucken sich dann halt an, weil sie froh sind, irgendwas zu haben. Legend of the Seeker ist, denke ich mal, geht schon mal in die richtige Richtung.
Ja, stimmt die Action, aber da stimmen die Charaktere. Ja,
Legend genau. of the Seeker hat halt keine Story mit Tiefgang, da hat es keine wirklich ausgeklügelten Charaktere und das ist eigentlich nur, also ich würde es ein bisschen als Jeezy bezeichnen. Das ist so ein bisschen so, manchmal ist so ein bisschen Fremdschämen dabei, manchmal ist so ein bisschen eigentlich nur reine Unterhaltung, aber ich finde, also ich habe da mal, ich glaube, anderthalb Staffeln geguckt und dann auch wieder aufgehört, weil ich gedacht habe, nee, da fehlt mir irgendwas. Das hat irgendwie das gewisse Etwas, was ich von einer Serie irgendwie
erwarte. Man muss dazu sagen, also die Legend of the Seeker beruht ja auch auf einer Buchreihe, auf einer ziemlich erfolgreichen dicke Buch-Fantasy-Reihe, schon seit Jahren. Ich glaube, was es jetzt, aber die reitet halt auf dem üblichen Trend so Sword and Sorcery. Also es gibt Schwerter, es gibt Zauberer und dann passieren da Dinge. Das ist im Prinzip von der Handlungsdichte so eigentlich nur knapp über Xena, finde ich. Nur halt ein bisschen von der Durchführung besser gemacht.
Ja, auch so wieder dieses Klischee, was man auch in vielen Filmen und anderen Serien hat, so der Auserwählte, er ist der Einzige, der jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, er muss irgendwas finden.
Ja, entweder was finden oder was retten oder was oder was umbringen. Die drei Optionen gibt es im Regelfall bei so Klischee-Fantasy.
Auf jeden Fall gibt es halt den Auserwählten und außer ihm kann niemand. Und das finde ich jetzt bei
Game of Thrones
finde ich einfach, da ist das nicht so. Da hat man halt, jeder Charakter spielt da seine Rolle für sich, aber es ist nicht so, dass es jetzt daraus raufläuft, dass wenn jetzt einer irgendwie umgebracht wird, dass dann so die komplette Welt untergeht und unterfällt. Und ja.
Ich finde, was es halt gut macht, ist einmal, es geht wesentlich mehr in die Breite.
Ja.
Also wenn man mal von dieser messianischen Legend of the Seeker-Geschichte absieht, ist es ja wirklich eine Parallelität von verschiedensten Handlungssträngen. Und ich hab vorhin mal drüber geschaut, das Ganze ist auch angelehnt an den englischen Rosenkrieg. Also da geht's ja wirklich auch, da hat man im Prinzip nicht nur eine Serie, die deswegen interessant ist, weil es ist eine Fantasy-Serie, sondern eine Serie, die deswegen interessant ist, weil es da um politische Ränkespiele gibt. Und das wissen wir ja schon spätestens seit Dallas und Ähnliches, dass es etwas ist, was durchaus interessant sein kann.
Oh, Dallas fängt wieder an, ne?
Ja.
Da machen wir auch unbedingt gleich eine Sendung dazu, wenn die 2012 wieder anfangen.
Ja, und ich denke, die Kombination aus vernünftiger, reichhaltiger Geschichte und jetzt den Ressourcen, das einigermaßen glaubhaft umzusetzen. Und ich glaube, was bei Game of Thrones auch so interessant ist, ist halt, dass man jetzt über entsprechende Computertechnologie einfach die ganzen Landschaften darstellen kann. Da würde man sich ja sonst dumm und dämlich zahlen für die ganzen Landschaftsbilder und für die Burgen und Schlösser. Und die werden da nämlich, die kann man da nämlich gucken. Das ging früher alles nicht.
Tatsächlich ist es aber, finde ich, auch so, dass die Größe dieser Serie oder der Vorlage hat nicht jetzt, wie man es vielleicht Lord of the Rings vorwerfen könnte, aus der Technik erwächst, sondern aus anderen Sachen, beispielsweise, dass George R. R. Martin eben sehr unbarmherzig mit seinen Charakteren umgeht. Ja, also man stelle sich vor, irgendwie Frodo stirbt im ersten Lord of the Rings Band, dann wäre es halt schon vorbei gewesen. Das ist bei Game of Thrones ganz, ganz anders. Man kann sich da im Prinzip nie sicher sein, dass der Lieblingscharakter, den man so ein bisschen ins Herz geschlossen hat, auch in zwei Folgen oder in 100 Seiten später eben noch da ist. Und das schafft so ein Gefühl der Bedrohung, dass es auch sich so ein bisschen auf den Leser widerspiegelt, weil man tatsächlich halt Angst hat um die Charaktere, weil völlig klar ist, dass es keinen herausragenden Übercharakter gibt, der im Zweifelsfall dann die Kohlen aus dem Feuer zieht oder die Deus Ex Machina aus Harry Potter, ja, im Zweifelsfall wird dann noch irgendwie ein Zeitreise-Device eingeführt und plötzlich wird alles wieder auf Null gestellt. Ja, das sind halt so Taschenspielertricks der Fantasy, und dass George R. R. Martin auf sowas verzichtet, Das wirkt sich sehr, sehr gut aus, finde ich, für den Spannungsbogen insgesamt.
Ich finde da auch der Tonfall der Serie oder dieser gesamte Tonfall dieser Fantasy-Variante auch viel angenehmer als jetzt viel dieses High-Fantasy, was so eine sehr mythologische, mythische Version der Realität abbildet. Also man kann sich das so vorstellen, dass Game of Thrones ist so ähnlich, wie es tatsächlich passiert wäre, und Herr der Ringe wäre so, was man sich 200 Jahre später davon erzählt, was passiert ist. Mhm. Also bei Game of Thrones wird gemordet und von hinten erstochen und es wird die ganze Zeit Sex gehabt und es blutet, und bei Herr der Ringe hat man...
ja, okay. Also erst das eine, dann das andere. Das hatten wir jetzt tatsächlich noch nicht, dass das parallel passiert. Aber wer weiß.
Es kommt alles noch.
Würde passen.
Ja.
Und bei Herr der Ringe ist es... Man hat immer so das Gefühl, es ist alles irgendwie schon geschehen und es ist alles vorherbestimmt. Und war vielleicht auch nur mein Eindruck.
Ja, auch diese Intrigen, dieses komplexe Familien sind miteinander verwandt oder... Pflegen, es gibt irgendwelche Familienfäden und so weiter. Da habe ich mich gleich an Rome erinnert gefühlt. Auch eine großartige HBO-Produktion.
Du hast dich da ja nicht nur an Rome erinnert gefühlt, weil Rome folgt ja sozusagen auch nur einer historischen Vorlage. Es ist tatsächlich so, ja. Also Game of Thrones, so dieses Intrigenspiel zwischen den Familien, das ist im Prinzip so ein bisschen eine komprimierte, ja, das ist irgendwie komprimierte Adelsgeschichte. Ja? Also nichts von all den unfassbaren Sachen, die da eigentlich den Charakteren passieren. Ich glaube, ich habe es ein bisschen aufmerksam gesehen und mir wäre jetzt nichts aufgefallen, was tatsächlich nicht auch eine Entsprechung in der Geschichte gefunden hätte. Ja? Sei es jetzt Inzest oder Sodomie oder halt der eine oder andere Meuchelmord, ja, all das ist halt auch tatsächlich mindestens einmal in der Geschichte bereits passiert. Klar. Oder ist uns zumindest so überliefert. Und so ist das. Aber du hattest noch Rome angesprochen, das ist natürlich ganz interessant, weil es auch von HBO kam. Ne?
Ja, das ist auch eine, wie ich finde, großartige Produktion. Und da habe ich mich auch so ein bisschen von der Art und Weise, wie das Ganze gemacht ist, wie es aufgezogen ist, erinnert gefühlt, als ich es gesehen habe. Ich muss auch dazu sagen, als ich die ersten Folgen geguckt habe, habe ich von der Hintergrundstory überhaupt keine Ahnung gehabt, um was es sich da überhaupt handelt. Und also allein von den ersten paar Folgen hätte es sich eigentlich auch um eine Mittelalter-Serie handeln können, nicht nur um eine Fantasy-Serie.
Weil keine Magie drin ist.
Genau, es kommt halt irgendwie, wenn überhaupt von Magie geredet wird, nur in Form von Legenden und dieser Szene am Anfang, bei der man sich auch nicht wirklich sicher ist, um was es sich da eigentlich handelt. Also später wird das Ganze dann schon klarer, dass es Fantasy ist. Aber wie gesagt, es hätte eigentlich auch bei so im... dem Mittelalter, was wir so historisch kennen, spielen können.
Genau, was du angesprochen hast, dass man am Anfang, also bei mir war es sofort so nach den ersten zwei Folgen, ich wollte einfach mal wissen, was jetzt tatsächlich, wer diese ganzen Leute sind, weil man hört immer so die Namen und ich kann mir überhaupt keine Namen merken. Deswegen habe ich dann tatsächlich mal in dem Wikipedia-Artikel den Background-Teil gelesen. Das ist so die Vorgeschichte, was vor der Serie passiert ist, und ich fand es sehr aufschlussreich, würde ich auch empfehlen, wenn man da anfängt, weil dann weiß man nämlich, von welcher Rebellion die ganze Zeit gesprochen wird und was jetzt dieser Eddard Stark und der König, was die jetzt genau miteinander zu tun haben, weil das in der Serie, es wird zwar angesprochen, aber ich persönlich konnte es jetzt nicht direkt schließen.
Das daraus. Ist so auch so mein größter Kritikpunkt an der Serie. Also es werden so viele Leute am Anfang eingeführt, dass man es eigentlich nicht blickt, wenn man nicht so eine Übersicht über die Häuser hat, wenn man sich nicht in der Wikipedia anguckt, was hat das eigentlich alles miteinander zu tun, oder wenn man das Buch liest.
Dann möchte ich dir widersprechen.
Ich auch.
Also ich habe es nicht verstanden.
Ich kann so sagen, ja, du hast tatsächlich aber auch bis jetzt nur wie viel? Zwei Folgen gesehen.
Das wird besser später.
Ja, die Geschichte, das Ganze wird im Laufe der Geschichte immer näher erklärt und dann beginnt man plötzlich ab einer gewissen Anzahl von Folgen, die man gesehen hat, Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. Das ist tatsächlich so aufgebaut, dass da die Spannung erhalten bleibt und dass man immer so pro Folge mehr von dem, was man eigentlich wissen will, erfährt. Also das finde ich tatsächlich auch gut gemacht.
Gut, es ist natürlich so, dass die Charaktere auch sehr, sehr stark gezeichnet sind. Jeder hat da wirklich seine eigene Story. Aber an mir war es einfach zu viel. Also es wurde so viel eingeführt am Anfang, dass ich auch erstmal ins Buch gucken musste, dass ich mir erstmal einen Hintergrundartikel durchlesen musste, um zu verstehen, aha, okay, der ist der, ach, das ist die Schwester, ach, die haben Inzest miteinander, und das war so hat man es am Anfang überhaupt gar nicht geblickt.
Also was halt vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, es gibt halt auch keinerlei Exposition in der Serie, ja. Also es gibt keine irgendwie Titelpanels so und hier die Vorgeschichte einmal durchgescrollt vorm Weltall oder so. Und es gibt auch keine Erzählstimme aus dem Off, die sagt, ja, und das ist das letzte Mal passiert und das hier sind jetzt unsere Helden so und so. Man wird mitten ins Geschehen reingeworfen und man kriegt genug Hinweise aus den Dialogen, um jetzt mitzukommen, aber es schadet tatsächlich nicht, wenn man sich tatsächlich für die Welt interessiert und auch jeden Zusammenhang, jede Anspielung verstehen will, ich weiß nicht, sich einen Stammbaum auf den Schoß zu legen vor dem Fernseher oder so.
Also schaden tut es definitiv nicht. Es gibt auch
genug davon im Internet mittlerweile.
Ich bin allerdings der Meinung, dass man allein durch aufmerksames Zuschauen auch schon die Geschichte verstehen kann.
Ja, kann man auf jeden Fall, aber ich habe das gar nicht unbedingt gelesen, weil ich es nicht verstanden hatte. Ich hatte mehr dieses Bedürfnis, einfach noch mehr zu wissen und das sozusagen, ich bin da auch immer so bei den Details hinterher und ich werde auch jetzt auf jeden Fall die Bücher lesen. Weil es ist gerade genug Information, dass man mitkommt, aber nicht genug, um so diesen Nerd-Trieb einfach alles zu verstehen, um den zu befriedigen und deswegen werden sie wahrscheinlich auch jetzt sehr viel mehr Bücher verkaufen, nehme ich an. Mhm.
Also die meisten hier am Tisch finden die Serie total cool, deswegen mache ich heute mal einen auf Hater. Habe ja gerade schon so ein bisschen angefangen, dass man es nicht versteht oder ich zumindest aus meiner Sicht nicht versteht, wenn man nicht anfängt da, oh Gott, jetzt werden hier schon die Cannons geladen, ich werde gleich abgeschossen. Für mich ist zwar eine auf der einen Seite spannende Serie, aber es ist eine Serie, die ich nicht brauche. Also das ist... Sie ist extrem brutal. Man sieht überall Sex. Wenn ich Sex sehen will, weiß ich nicht, dann gucke ich lieber eine Folge. Ich gucke keinen Pornos, sondern ich meinte, dann gucke ich lieber eher Californication oder sowas. Ja, so 20 Minuten komprimierter Blödsinn, der irgendwie total lustig ist. Hier ist es einfach so, es ist so düster, es ist so schwer. Man muss sich mit den Charakteren beschäftigen. Wenn ich mich vom Fernseher setze oder eine Serie gucke, dann will ich will eigentlich gleich von vornherein wissen, wer ist gut, wer ist böse. Ich will eine leichte Story und das gibt mir Game of Thrones einfach allen nicht. Da muss man so mitdenken die ganze Zeit, das ist so anstrengend.
Ja, aber das ist das, was ich finde, was auch eine gute Serie ausmacht.
Genau, da kann man ja drüber diskutieren.
Also ich stehe ja tatsächlich auch auf so Serien, die so sehr in die Breite gehen, sehr viel Charaktere haben und wo sich die Geschichte dann im Laufe von so einer Staffel auch erst entwickeln kann. Also gerade, was ich zum Beispiel auch sehr großartig finde, ist The Wire. Hat jetzt mit dem Genre überhaupt nichts zu tun, ist eigentlich eine Krimiserie. Da ist aber auch so, dass es sehr viele Charaktere gibt und die nur so... durch Kontext erklärt werden. Also da wird man einfach auch mitten ins Geschehen geworfen und hat dann quasi Zeit über mehrere Folgen hinweg, sich ein Bild von dieser Situation und von der Serie an sich zu machen. Das finde ich echt interessant, dass man auch so ein bisschen als Zuschauer ein bisschen gefordert ist. Okay. Also ich bin da nicht so der Freund von jetzt einfach mal von Monitor sitzen und sich beriesen lassen. Mache ich auch ab und zu. Ich habe da auch so ein paar Serien, die ich da gucke.
Da kommen wir sicher auch noch dazu.
Im
weiteren Verlauf.
Aber der Einwand ist natürlich schon gut. Also man kann sich das natürlich schon fragen, ob das jetzt gerade hauptsächlich Hype ist, der sozusagen auch für sehr gute Ratings, für sehr gute Quoten sorgt bei der Serie oder... ob da tatsächlich so ein genuines Interesse bei der Mehrzahl der Zuschauer da ist und dass die dann vielleicht auch dann über 7 oder 8 oder 9 Staffeln die Treue halten. Mhm. Es wird halt tatsächlich, ich nehme es an, ich weiß es nicht, vermutlich nicht weniger komplex in den nächsten Sachen. Und ob sie es da schaffen, wirklich so die kritische Masse an Zuschauern zu halten, also ich würde es mir natürlich wünschen, weil es ist aus meiner Sicht ein absoluter Glücksfall, die Serie, ja, dass da mal ein ordentliches Budget und ein Autor, der sich Mühe gibt und der viel, viel Herzblut offensichtlich in seine Charaktere steckt und dann noch ein Sender, der das dann umsetzt und so, dass das alles zusammenkommt zu so einem auf mich sehr positiv wirkenden Ergebnis. Aber also ich denke, man kann da vielleicht auch... skeptisch sein, ob es wirklich klappt. Ich würde es mir eben wünschen.
Genau. Also das ist auch so ein bisschen eine Furcht, die ich dabei habe, dass es sein kann, dass es halt irgendwie nach der zweiten oder dritten Staffel eingestellt wird, weil die Produktion zu teuer wird und die Leute, die sich dafür begeistern, dann sich in Grenzen halten. Ich meine, klar gibt es da mittlerweile schon eine riesige Fanbase, aber ich glaube, also ich bin mir auch noch so ein bisschen nicht sicher, ich bin mir da nicht sicher, ob das die breite Masse erreicht oder ob das einfach nur diese bestehende Fanbase ist, die da von begeistert ist.
Also weil das Budget ansprichst, das ist auch noch ganz interessant. HBO hat die Serie ja so ein bisschen als Nachfolgeserie von Rome auch inszeniert. Mhm. Und da habe ich jetzt gelesen, was ganz interessant ist, also Rome muss wohl signifikant teurer gewesen sein als jetzt Game of Thrones, obwohl man es eher aus meiner Sicht nicht ansieht. Ja? Also Rome soll wohl 85 Millionen Dollar pro Staffel gekostet haben und dann hat die BBC als Zweitverwerter nochmal 15 zugeschoben. Also da wären wir dann bei 100 Millionen Dollar. Und die erste Staffel von Game of Thrones, die soll jetzt für die Hälfte gedreht worden sein. Das wäre natürlich schon so ein Argument, also ja, vielleicht versuchen sie es tatsächlich in diesem Rahmen zu halten und vielleicht, das wäre natürlich auch noch so eine Chance, wenn die positive Kritik anhält, ja, es gibt ja durchaus auch Beispiele, wo dann Sender eben Serien beibehalten haben, weil sie sich so als Galionsfigur dann haben nutzen lassen. Also vielleicht tatsächlich ist es dann so, ja, die Quoten sind vielleicht gar nicht so toll, aber wir kriegen da halt von der Fachkritik tolle Kritiken. Man kann das super auf Poster drucken. Und,
vor allem die Figuren kann man super auf Poster drucken. Ja, auf das.
Porno-Spin-Off ist schon geplant.
Genau, also
geplant, dass ich glaube.
Ist es gerade in jeder besseren TV-Zeitung, also ich habe jetzt hier die Space View zu liegen, ist eine Titelstory, Game of Thrones, die Kritiken sind alle durchweg positiv und alle haben irgendwie die Hoffnung, dass, wie du ja gerade auch gesagt hast, Jeff, dass es schaffen, das weiterzuführen und dass sie sich dann nicht irgendwo verheddern, weil die Buchvorlage galt lange Zeit als unverfilmbar und dass sich HBO da trotzdem rangetraut hat und dass sie es zu einem Erfolg geführt haben, zumindest jetzt in der ersten Staffel, ist schon bewundernswert.
Ist ja auch so ein wiederkehrendes Moment in der Film- und Seriengeschichte, oder? Die unverfilmbaren Stoffe werden dann meistens die am besten verfilmten Stoffe, ja.
Ja, weil sich da die Leute dann gerade Mühe geben, das richtig zu machen.
Also um jetzt mal für den Erfolg da ein bisschen zu orakeln, ich glaube schon, dass es da mindestens noch ein paar Staffeln geben wird. Also mehr als. Ich persönlich glaube zwar nicht, dass es mehr als die 7 gibt. Also als die 7 Bücher.
Die noch nicht alle da sind.
Die noch nicht alle da sind.
Noch ein paar Jahre
Zeit. Bisher hat man ja gesagt, okay, das dritte Buch wären schon 2, also wären es ja dann, wenn man alles in allem verfilmen würde, wäre es glaube ich über 11 Staffeln, das glaube ich auf gar keinen Fall.
10 Staffeln ist es nicht so ungewöhnlich. Stargate. Das
sind dann aber schon Ausnahmen.
Ja, das sind tatsächlich Ausnahmen.
Wirklich, ja, genau. aber jetzt nicht schlimm, also sagen wir so.
Aber warum ich glaube, warum das eher was wird, ich glaube, der Zeitgeist insgesamt zielt gerade eher Richtung Fantasy. Im Unterschied dazu, dass die ganze Science-Fiction-Geschichte so ein bisschen insgesamt rückläufig ist.
Ja, leider. Für mich leider.
Ja, ich mag auch beides. Aber wenn man sich mal guckt, mehrere Staffeln lange Science-Fiction-Serien gibt. Die gibt es schon lange. Und da ist Stargate, glaube ich, noch nicht mal die bedeutendste von. Und da, ich glaube dann, das ist wirklich ein Kandidat, wo ich sage, da könnten ordentlich Staffeln bei rumkommen. Trotz dessen, dass es eine Fantasy-Serie ist, die sage ich jetzt mal noch vor fünf Jahren hätte sich dann jemand vorstellen können, dass es eine ernsthafte Serie gibt, die wirklich im Mainstream wahrgenommen wird, jenseits von den üblichen Nischenangeboten.
Ja. Okay, dann würde ich mal so langsam zum Ende kommen. Will noch jeder einen Satz dazu sagen, Vladi? Also, Daumen hoch, Daumen runter.
Auf jeden Fall Daumen hoch. Ich habe dank der Serie angefangen, die Bücher zu lesen, bin da auch total begeistert, gerade weil man da in den Büchern nochmal viel mehr Detailinformationen rausziehen kann. Ich werde auf jeden Fall die folgenden Staffeln weitergucken und ich kann die Serie nur weiterempfehlen.
Jan?
Da schließe ich mich an, wobei ich werde die Bücher jetzt auch mal lesen. Und für mich ist es nochmal ganz interessant. Mir hat vor 2-3 Jahren ein Kumpel von den Büchern erzählt, war total begeistert. Und ich war eher unterbegeistert, weil ich dachte, Low Fantasy, wie langweilig. Wer will das gucken? Und ich bin reformiert und begeistert. Und ich kann übrigens auch das Spielbuch empfehlen. Das macht total viel Sinn.
Da gibt es ein Spiel.
Brettspiel, ja, oder?
Ein Brettspiel. Game of Thrones heißt das.
Oh, okay. Oh, ja. Der Game passt ja.
Marcel?
Ich finde die Serie auch sehr gut. Und zwar einmal einfach wegen der Schauwerte, nicht nur wegen der Hauptdarstellerin, sondern auch, ich war einfach total beeindruckt davon, was sie auf die Beine stellen für eine Serie. Und wenn man sich diese anguckt und dann Eragon als Kinofilm anguckt, dann ist man halt ein bisschen mit Fremdschämen beschäftigt für manche Kinofilme. Und nicht nur, dass die Schauwerte gut sind, auch der inhaltlich fand ich es sehr faszinierend, einfach wegen dieser komplexen Stories und der vielen Charaktere. Und ich werde es wahrscheinlich auch die Bücher kaufen müssen, damit ich nicht auf die nächste Staffel warten muss.
Ja. Chef? Ich bin da ganz kritisch, was die Zukunft der Serie angeht und werde mit Argus-Augen darauf warten, dass da nicht die wahlweise die Lostisierung oder die die völlige Trivialisierung einsetzt. Ich will im Prinzip mehr von genau dem, was wir bisher hatten. Ja, ich will, ich will gritty Realism und ganz tighte Dialoge und keinesfalls eine Verleichlichung der Vorlage. Und drück mir die Daumen, dass es so kommt.
Ja, oder auch nicht so wie bei True Blood, Plady, ne?
Ja, also ich habe tatsächlich auch mit der aktuellen Staffel aufgehört, True Blood zu gucken, weil die irgendwann angefangen haben, ich weiß, entweder sie haben die Drogen weggelassen oder sie haben angefangen, welche zu nehmen. Jedenfalls haben sie einfach gedacht, okay, wir nehmen jetzt die Charaktere aus den Büchern und machen da unsere eigene Geschichte, die absolut inkonsistent ist und eigentlich keinen großen Sinn mehr ergibt und eigentlich nur noch so ein bisschen seichte Unterhaltung ist und ja. Musste ich mir dann nicht unbedingt geben. Ich hoffe, sowas passiert nicht. Also ich würde schwer hoffen, dass sie sich da weiterhin an den Büchern halten und an die Bücher halten und die Geschichte schön fortsetzen.
Ja, schauen wir mal. Ich, ich weiß noch nicht. Ich bin ein bisschen gespalten. Also ich habe jetzt nur die ersten zwei Folgen gesehen. Und ich kann sagen, wer auf viel Gewalt, so richtig viel mit Blut, also sieht man ja auch, man muss ja nur die erste Szene gucken, da kann man schon entscheiden, will man das oder will man das nicht. Also ja, die ersten zwei Minuten, bevor das Intro ist, da weiß man schon, so geht die Serie auch weiter. Es geht um viel Blut, viele Tote. Man darf sich keinen Lieblingscharakter raussuchen, wenn man an ihm hängt und es schlimm findet und damit mitleidet, wenn derjenige stirbt, weil das wird passieren, damit müsst ihr leben. Wenn ihr auf sowas alles steht, also viel Blut, viel Sex, Charaktere sterben, es ist eine richtig schwere Handlung, man muss sich auf diese Serie einlassen, dann auf jeden Fall gucken. Wenn man auf das alles nicht steht, wenn man auf, in Anführungsstrichen, Blümchenwiese oder auf tatsächlich einfach leichte Unterhaltung, also wenn man einfach eine abgeschlossene Folge oder Serie, also Folge haben will, so dass jede Folge eine abgeschlossene Handlung hat, wenn man auf Gut und Böse ganz klar, dass man das gleich von Beginn an der Serie oder der Folge weiß, so ein Held und der schafft es auch, der kämpft gegen das Böse und am Ende ist alles wieder gut. Wenn man auf sowas steht, dann auf keinen Fall Game of Thrones gucken.
Ja.
So, das ist nochmal ein Fazit. Jan, du wolltest noch was sagen?
Ich muss mich korrigieren zu dem Spiel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das heißt Der Eiserne Thron.
Aha, ja.
Genau, gibt es auch mehrere von. 2003, Heidelberger Spieleverlag.
Okay. Wenn ihr die Serie gucken wollt, wie gesagt, sie kommt demnächst im deutschen Fernsehen. Man kann sie bei Amazon vorbestellen. Es gibt viele, viele Artikel in Fernsehzeitschriften, in der Wikipedia. Man kann sich die Bücher kaufen und lesen oder halt warten, bis es im deutschen Free-TV kommt.
Wobei, deutsches Fernsehen kann ich nicht empfehlen.
Ja, die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. Gut, ich würde sagen,
Empfehlungen.
Achso, genau.
Da. Genau, das wir haben noch ein paar Empfehlungen, die
jetzt nichts mit der Serie zu tun haben, sondern einfach
genau,
irgendwas mit Fernseh zu schauen auch, oder Serie
auch
zu tun.
Auch so ein Element, was wir noch ein bisschen reinbringen wollen, dass wir einfach mal, wenn wir auch lustige Sachen haben oder Filme oder so, dass man die auch mal empfehlen kann. Da haben wir da auch noch so eine kleine einen kleinen Schlussbereich, in dem wir das ansprechen. Ja, ich habe hier einen schönen Film. Der stammt, soweit ich weiß, muss man mal kurz auf den Link klicken, ich glaube aus dem Jahre 2010, 2011 sogar, schon relativ aktuell, nennt sich Limitless. Bekannte Schauspieler, unter anderem Bradley Cooper und Robert De Niro, die dürfte man kennen, also zumindest Robert De Niro sollte man kennen.
Den anderen kennt man aus Alias zum Beispiel. Oder aus A-Team oder so, ne?
A-Team war's. A-Team hat er, glaube ich, Face gespielt, oder?
Ja, irgend sowas, ja.
Ja. Es geht eigentlich um einen Schriftsteller, der so ein bisschen vor sich hin lebt und eigentlich nichts gebacken bekommt und dann irgendwie mal Zugriff auf eine Droge bekommt, die ihn die maximale Leistungsfähigkeit seines Gehirns ausnutzen lässt und ihn dann da so, damit super produktiv macht und super schlau und irgendwie so vierstelliger IQ und so.
Also Clubmate quasi.
So ein bisschen Clubmate on Steroids.
Okay.
Lohnt sich auf jeden Fall. Ist eigentlich eine ganz nett gemachte, spannende Handlung. Hat in der IMDb ein Rating von 7,3 bekommen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich fand die Story eigentlich auch ganz nett.
Okay, der Film ja. Limitless.
Marcel? Genau.
Ich habe tatsächlich eine Empfehlung zu unserem Thema. The Inn at the Crossroads ist ein Foodblog, das sich nur damit beschäftigt, das Essen aus den Game of Thrones Büchern, beziehungsweise dann aus A Song of Ice and Fire, das Essen zu recherchieren, nachzukochen und zu bewerten, ob es gut war. Und okay. Es ist Foodporn hoch 10. Also wenn man da so durchscrollt und Hunger hat, ist das überhaupt keine gute Idee. Ich habe tatsächlich auch mal spontan ein Rezept so ausprobiert mit dem, was ich gerade da hatte, nämlich Pfirsiche in Honig. Die Pfirsiche angebraten mit Honig und Thymian.
Oh, jetzt krieg ich Hunger.
Es ist unglaublich lecker. Ich empfehle dieses Blog auf jeden Fall. Die machen meistens ein Rezept mittelalterlich, also so aus Geschichtsbüchern Rezepte nachkochen und eine Version, die man auch modern nachkochen kann, wenn man jetzt nicht unbedingt die ganzen Werkzeuge hat, die man früher hatte. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil es eben auch in diesem Song of Ice and Fire anscheinend sehr viel Wert drauf gelegt wird, solche Erfahrungen wie Essen oder andere körperliche Erfahrungen zu beschreiben. Und ja, Essen ist auf jeden Fall in dem Blog bedient.
Jetzt der Chefkoch noch?
Ich will ganz schamlos noch eine weitere Serie pluggen, die jetzt gerade in die zweite Staffel gegangen ist, nämlich das ist Louis mit IE hinten. Das ist die neue Serie oder ja die zweite Serie von meinem Lieblings-Stand-Up-Comedian, der heißt Louis C.K., der da aber mit IS hinten. Und die hat aus meiner Sicht, insbesondere in Deutschland, noch überhaupt gar nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdient hätte. Das ist ein ganz, ganz brillant beobachtetes, ja, also das Genre ist schon Comedy, aber er geht halt auch ganz gezielt dahin, wo es halt wehtut. Es ist nichts zum mal ordentlich so abends abschalten, Bruhaha oder so. Aber wenn man so einen Sinn für Situationscomedy hat, für scharf beobachtete, wunderbare Szenen, die, bei denen man nicht weiß, ob man sich jetzt drüber amüsieren oder weinen soll, dann ist das genau das Richtige und hat tatsächlich in den USA sehr gute Kritiken bekommen. Ja, ich glaube, die New York Times hatte geschrieben, eine Szene, wo er dann mit so einem Bully konfrontiert ist in irgendeiner abgefuckten Kneipe in New York. Das Ganze spielt in New York und wird auch immer wo toll in Szene gesetzt. Das hatten die genannt als irgendwie die besten 10 Minuten Fernsehen des Jahres 2010 waren das. Und dem würde ich mich anschließen. Louis.
Sehr cool.
Gut, und dann habe ich noch so eine schöne Serie, wo ganz klar festgelegt ist, wer gut, wer böse ist und sowieso und überhaupt. Nennt sich Chuck und wird im Herbst dieses Jahres fünfte und letzte Staffel haben. Also wer so auf Action, Comedy steht, wo es ganz klar jemanden gibt, den man einfach toll finden kann und was man so einfach mal so in 40 Minuten abends sich belullern lassen kann. Einfach mein Lieblingsheld gerade Chuck. Oder Chuck Bartowski, der Serienheld da in der Folge, in der Serie. Okay, das war's für die erste Ausgabe des Seriencast oder eures Seriencast, dem Retinacast. Und ja, ihr könnt euch, die zweite Folge steht auch schon fest, da steht das Thema schon fest. Wird richtig. Um eine andere epische Serie drehen, die allerdings nicht aktuell ist, sondern schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, ausgelaufen.
Könnte man schon kennen,
vielleicht. Ja, genau. Es geht um Firefly, ich sag's auch gleich schon mal. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge und wir würden uns einfach freuen, wenn ihr uns Kommentare auf retinacast.de hinterlasst. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.